SWR 2 Forum. Mit dem Thema Synapsenpflege im Klassenzimmer, wenn Hirnforschung auf Schule trifft, am Mikrofon Ralf Kaspari. Viele Neurowissenschaftler hängen sich seit Jahren weit aus ihren Laborfenstern und verkünden aufgrund ihrer Erkenntnisse über die Arbeitsweise des Gehirns lauter Revolutionen, die angeblich auch gerade für das schulische Lernen wichtig sind. Diese Neurodidaktiker zeigen den Lehrern, wo es lang geht, wie man endlich richtigen, effizienten Unterricht machen könnte. Kritiker dieser neurowissenschaftlichen Unterfütterung sehen das freilich anders. Sie unterstellen den Hirnforschern, dass sie unseriös sind, dass sie naturwissenschaftliche Methodik einfach auf ein geisteswissenschaftliches Terrain übertragen und dass sie lediglich altbewährte pädagogische Konzepte stützen und überhaupt nichts Neues anbieten. Wie sinnvoll ist also die Neurodidaktik? Lassen sich die Erkenntnisse der Hirnforschung einfach 1:1 auf die schulische Praxis übertragen? Wo liegen die Grenzen? Darüber wollen wir heute diskutieren. Ich begrüße den Neurowissenschaftler und Philosophen Professor Gerhard Roth von der Universität Bremen. Er gehört zu den führenden Neurodidaktikern, interessiert sich seit Jahren für die Frage, wie lernt eigentlich das Gehirn, was passiert da auf neuronaler Ebene? Herr Roth, vor Jahren gab es einen regelrechten Hype um die Neurodidaktik, auch viele Diskussionen. Das scheint aus meiner Sicht vorbei zu sein. Ernüchterung ist da eingetreten, richtig?
Also erst einmal würde ich mich niemals als Neurodidaktiker bezeichnen. Das lehne ich ab und ich finde das auch ganz schrecklich. Natürlich bin ich Neurobiologe und beschäftige mich auch mit schulischem Lernen. Aber dieser Vorwurf, den Sie eingangs zitiert haben, der auch gegenüber vielen sogenannten Kollegen, also wenn die denn im Labor stünden, wäre das ja gut. Aber sogenannten Kollegen, über Namen sprechen wir vielleicht später, gegenüber dieser Richtung bin ich genauso skeptisch wie andere, die Sie auch zitiert haben.
Gut, das haben wir schon mal klargestellt. Aber trotzdem, also auch wenn Sie den Titel Neurodidaktiker überhaupt nicht wollen, das lassen wir jetzt auch sein,
ja.
Sie beschäftigen sich trotzdem mit der Frage, wie lernt natürlich das Gehirn?
Ne? Ja klar, das tun natürlich sehr viele Menschen, sehr viele Kolleginnen und Kollegen, Neurobiologen, und zwar seit Jahrzehnten. Und das ist ja auch gut so, nämlich irgendwo im Gehirn muss gelernt werden. Aber ich würde niemals behaupten, dass die Neurobiologie alleine irgendetwas substanziell zu der Frage, wie macht man ein bisschen Unterricht, beitragen können, sondern immer nur zusammen, auch nur in relativ bescheidener Weise, mit anderen Disziplinen wie Psychologie, Didaktik, Pädagogik. Also dieser Laienvertretungsanspruch, den manche meiner Kollegen vertreten, den vertrete ich nicht, den würde ich auch ablehnen.
Okay, ich begrüße Professor Elsbeth Stern, Bildungsforscherin, Psychologin an der ETH Zürich. Sie gehören zu den Kritikern der Neurodidaktik, Frau Stern, und die ETH Zürich hat sogar bestimmte Neuromythen, die in der Öffentlichkeit kursieren, aufs Korn genommen. Auf einer Webseite der Uni werden 7 Neuromythen dekonstruiert, die die Hirnforschung geliefert hat. Wann wird für Sie eigentlich die Neurodidaktik zum Problem?
Ich halte von dem Begriff genauso wenig wie mein Kollege Roth. Wenn, dann geht es eher um die Frage, wo eben ja neuronale Mechanismen beim Lernen eine Rolle spielen. Und das hat mit dieser sogenannten, mit dieser Pseudowissenschaft nichts zu tun. Ein Problem wird es für mich, wenn man andere Forschung, die wirklich zur Verbesserung des schulischen Lernens beitragen kann, die aber nicht so eingängig ist, wo man sich mehr Gedanken machen muss, wo die Lehrpersonen auch stärker in die Pflicht genommen werden, wenn die eben ja nicht entsprechend berücksichtigt wird, weil einfache Pseudorezepte eben besser eingängig sind.
Ich begrüße noch einen Skeptiker. Jetzt sind wir eigentlich ja schon 3 Skeptiker. Ich bin ja sozusagen der Moderator, der darf sich da nicht einmischen oder keine Position beziehen. So, der 3. Skeptiker, Josef Kraus, Gymnasiallehrer, Vorsitzender des Lehrerverbandes. Herr Kraus, kann ein Lehrer eigentlich mit den Ergebnissen der Hirnforschung besseren Unterricht machen?
Mit den aktuellen Ergebnissen oder mit dem, was hier propagiert wird, herzlich wenig. Die Hirnforschung wird maßlos überschätzt und ich bin schon recht angetan davon, dass meine beiden Mitdiskutanten das ein bisschen tiefer gehängt haben. Leider gibt es aber im Bereich der Hirnforschung solche und solche. Frau Stern und Herr Roth gehören nicht zur Kategorie 2, die mehr oder weniger wie die Scharlatane und wie Gurus auftreten und meinen, jetzt könnte man alles revolutionieren. Ich bin ja schon froh, wenn uns die aktuelle, die moderne Lernforschung und Hirnforschung, das tut sie ja auch, manches von dem bestätigt, was wir die ganze Menschheitsgeschichte hindurch immer wieder bestätigt bekamen im Bereich der Pädagogik, der Unterrichtsforschung, beginnend im Grunde genommen mit Comenius, dass es einfach Unterschiede unter den Menschen, was die Intelligenzausstattung betrifft, gibt, dass Intelligenz der ganz entscheidende Prädiktor ist für den späteren Erfolg, dass da auch vieles angeboren ist und dass Bildung und Lernen ohne Anstrengung, ohne Schweiß und Sitzfleisch einfach nicht geht. Wenn uns das bestätigt wird, hätten wir schon einen großen pädagogischen Gewinn.
Herr Roth, wir reden nochmal über die Neurodidaktiker. Wir sagen jetzt auch nochmal dezidiert, Sie wollen nicht dazu zählen. Sie haben eben gesagt, es sei ein Problem, dass die sich ja noch nicht mal aus ihren Laborfenstern hängen, weil die gar nicht mehr im Labor sind.
Ja, natürlich.
Was heißt also, das? Das heißt, die forschen nicht mehr.
Oder haben nie geforscht. Also, ich will jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber die Kollegen, in Anführungsstrichen, über die es hier auch geht, die haben, wenn überhaupt, über ganz andere Dinge geforscht. Das ist schon sehr lange her und halten sich seit vielen Jahren nicht mehr im Labor aus. Aber das ist eigentlich gar nicht so das Wichtige. Die könnten ja, wenn sie klug wären und gewissenhaft wären, dann doch das machen, was unter anderem auch ich mache, nämlich nicht nur alleine zu forschen, sondern zu gucken, was gibt es an soliden Erkenntnissen. Und sie würden dann entdecken, dass es da sehr vieles gibt, was natürlich zusammen mit dem, was Frau Stern macht und einige andere machen, an sehr solider psychologischer Arbeit, ob sich da Brücken ergeben. Und ich würde schon sagen, man kann eine Menge mit dieser Brückenarbeit erreichen, nämlich das, was jetzt auch gerade Herr Kraus sagte oder was Frau Stern sagt, ist ja nicht im weiten pädagogischen Bereich völlig unumstritten, sondern gibt es also entschiedene Gegenmeinungen, ganz unberechtigter Art. Also was gibt es da alles für Dogmen, Ideologien? Und da ist es schon sehr gut, wenn man sagen kann, das, was hier sehr vernünftige Lehr- und Lernforscher sagen, wie Frau Stern, decken sich durchaus weitestgehend mit den Erkenntnissen, die eine Grundlagenforschung wie die Neurobiologie machen. Da halte ich, in diese Richtung halte ich einen wichtigen Beitrag, nicht den einzigen, aber doch einen wichtigen, dass man das bestätigen kann und dass man sagen kann, ihr habt wirklich Unrecht mit diesen Fantastereien und seriöse Forscher haben Recht. Das ist ein außerordentlich wichtiges Faktum.
Okay, über die Brücken reden wir gleich, also die Brücken zwischen Hirnforschung und Pädagogik. Ich nenne mal einen Hirnforscher, der sich dezidiert, also wahrscheinlich als Neurodidaktiker bezeichnet, jedenfalls hat er ganz viele Bücher geschrieben, er hält sehr viele Vorträge, Professor Manfred Spitzer aus Ulm. Der hat ja das Interessante gesagt oder sagt es immer wieder, die Hirnforschung bietet endlich Forschung, die auf nachprüfbaren Experimenten beruht, also die sozusagen empirisch geerdet ist und die bisherige Pädagogik, ja, das war ja nur weltanschauliches Brimborium, das waren Ideologien, das war alles nicht geerdet, hatte keine gute Basis. So, der Hirnforscher ist jetzt eigentlich der bessere Pädagoge. Wie kommt es denn zu dieser Verschiebung, Herr Roth?
Ja,
also. Okay, Frau Stern, gleich.
Da kann ich natürlich auch
was sagen. Ja, also wir beide, Elsbeth Stern und ich, kennen den Spitzer gut bis sehr gut. Und wir wollen jetzt nicht in dessen Biografie
kramen. Nee, aber es geht mir um diese These. Ja,
Die ist absurd.
Ja. Aber wie kommt es dazu? Ich bin schon bereit, ein paar markante Sätze zu sagen.
Erst Herr Roth, dann Frau Stern, dann Herr Kraus.
Also es ist so, ich will gar nicht die Verdienste von Herrn Spitzer schmälern, die er möglicherweise gehabt hat. Aber auf diesem Gebiet ist das absurd. Er hat auch nie darüber gearbeitet, diese Botschaften, ein bisschen Dopaminstoß und Ähnliches und schon funktioniert das Lernen, sind auch aus rein neurobiologischer Sicht völlig absurd. Noch mehr natürlich aus pädagogisch-didaktischer Sicht. Sowas ist unverantwortlich zu sagen und stimmt einfach nicht, hat auch kein seriöser Neurobiologe je so behauptet.
Frau Stern.
Ja, ich denke, das ist eine falsche Wissenschaftsvorstellung, dass nur, wenn man im weißen Kittel im Labor steht, man Wissenschaft macht. Es gibt seit Ewigkeiten Forschung, wo man eben sich Verhalten anschaut, wo man versucht, Verhalten ziemlich objektiv zu messen. Es gibt Intelligenztests, es gibt Leistungstests, es gibt Möglichkeit, die Motivation zu erfassen. Es gibt die Möglichkeit, Lehrerverhalten objektiv zu erfassen. Und diese Art von Forschung, von Lehr- und Lernforschung, die nicht ins Gehirn schaut, sondern die sich das Verhalten anschaut beim Lernen wichtiger Dinge, die gibt es schon lange und auf dieser Art von Forschung beruhen viele Erkenntnisse, die heute zwar auch nicht direkt in den Unterricht übertragen werden können, das ist immer der Lehrer, der Unterricht macht, aber wo wir immerhin wissen, wann Unterricht eben lernwirksamer ist oder nicht. Eine Frage zum Beispiel, welche Rolle der Lehrer spielt, ob man eben beliebt beliebig Lehrer austauschen könnte, das kann man ganz klar inzwischen verneinen. Und es gibt ja jetzt Gott sei Dank diese berühmt gewordene Hattie-Studie, wo eben ein neuseeländischer, empirisch arbeitender Pädagoge, ich glaube 50.000 Artikel zusammengefasst hat zu der Frage, was macht Lernen wirksam? Hilft der Computer allein? Ist Frontalunterricht besser als andere Arten von Unterricht? Und da wissen wir inzwischen, entscheidend für guten Unterricht ist, dass Lehrpersonen, wie wir hier in der Schweiz sagen, einfach nah am Wissen der Schüler sind. Dass sie nicht über die Köpfe der Schüler hinwegreden, dass sie sich gut vorbereiten, aber dann nicht ihr Konzept runterspielen, sondern immer wieder interagieren mit den Schülern, schauen, ob das, was sie gerade eben thematisieren, auch ankommt.
Herr Kraus.
Also es ist die andere Form von Wissenschaft, die einfach nicht wahrgenommen wird.
Herr Kraus.
Also was mich stört, das ist der im Grunde genommen populistische Ansatz, der lebt von dem typisch deutschen bildungspolitischen Alarmismus. Alles am deutschen Schulwesen ist Quatsch und ist Idiotie und ich habe jetzt das Rezept, um das besser zu machen. Letztendlich ist das, was der genannte Herr tut, nichts anderes als ein kommerzielles Unternehmen. Er bedient im Grunde genommen gewisse Erwartungen an pädagogische Heilsbotschaften. Man darf in der Sendung, Herr Kaspari, glaube ich, auch mal ein bisschen polemisch werden.
Gerne.
Ich habe noch keine Bildungsregion in Deutschland gefunden, in der Spitzer aufgetreten wäre bei Abendvorträgen, wo sich nach diesem Vortrag in dieser Region die Sitzenbleiberquote auf null erniedrigt hätte und die Abitur- und Abschlussdurchschnittsnoten nach oben bewegt hätten. Also da würde ich mal empfehlen, selbstkritische Evaluation zu betreiben. Nein, gehen wir mal einfach ein bisschen zurück auch in die Geistesgeschichte oder in die Psychologiegeschichte, wenn man so will. Hier versucht einer, aber er ist nicht der Einzige aus diesem Bereich, hier versucht einer 400 Jahre nach Erfindung oder nach Pseudo-Erfindung des Nürnberger Trichters, mit dem man jemanden mit dem Trichter die Dichtkunst eintrichtern wollte im 17. Jahrhundert, wieder einen Nürnberger Trichter zu erfinden. Für die Schulen bringt es nichts. Leider fahren aber zu viele noch darauf ab.
Herr Roth?
Ja, ich will da doch ein bisschen korrigierend eingreifen. Also in der Grundkritik haben Sie völlig recht. Und es ist eher zufällig, dass ein Herr Spitzer, der ja von Haus aus Psychiater ist, wie gut, will ich jetzt nicht diskutieren, und eine Hüte der Stressforscher war mal, dass die als Neurobiologen auftreten, das ist eher ein Irrtum. Und Sie machen das ja auch nicht in Ihrer Praxis und Sie arbeiten da auch gar nicht mehr. Aber ich würde gerne an zwei Beispielen erklären, wie ich doch die Wichtigkeit der Neurowissenschaften im weiteren Sinne sehe. Einmal bei dem, was Elsbeth Stern gerade gesagt hat, die Bedeutung des Lehrers. Hier gibt es in den letzten 10 Jahren in den Neurowissenschaften, aber natürlich immer in Kombination mit Psychologen, also Neurowissenschaftler machen das nie alleine, sondern da kommen Didaktiker, Pädagogen, Psychologen oder wer auch immer hinzu und dann macht man gemeinsam Experimente, so mache ich das zumindest, auch auf dem Gebiet der Psychotherapieforschung da. Das könnte ich nie alleine machen, natürlich. Da fragt man sich, auf welchen Kanälen, Anführungsstriche, auf welchen Wirkmechanismen beruht denn dieser Eindruck, die Wichtigkeit des Lehrers? Und da hat man schon ganz erstaunliche Dinge im Gehirn gefunden, die in Richtung Empathie und Ausschüttung von bestimmten Hormonen, die da durchaus eine wichtige Rolle spielen, gefunden. Und man kann erklären, warum das intuitiv oder sogar unbewusst geht, und insbesondere, wie dann doch die Brücke zur Verankerung von Wissensstoff ins Gehirn geht. Das heißt, man kann nicht sagen, wir Neurobiologen haben das jetzt ganz neu erfunden, das wäre absurd, das weiß man seit Tausenden von Jahren, aber man kann dann aus neurobiologischer Sicht schon plausibel machen, was die Psychologen da entdeckt haben oder weiter begründet haben. Und das ist eine wichtige Funktion, gerade wenn man jetzt in Schulen geht und dann sagen die, ach, der Hattie, der ist doch alles Quatsch und das glauben wir doch nicht, der Lehrer soll sich verpieseln, der ist überflüssig. Und da kann man als Neurobiologe, so geht mir das häufig, also alle 2 Wochen einmal sagen, nein, das stimmt. Das kann ich als armer Neurobiologe sogar vollkommen unterstreichen, was Hattie und Frau Stern und viele andere sagen. Und dasselbe gilt für Aufmerksamkeit, für Konzentration, für Verankerung und die Wichtigkeit. Da kann man die ganzen Ergebnisse der Erforschung des Arbeitsgedächtnisses nehmen und kann schon sagen, warum der Flaschenhals besteht. Was Konzentration ist, das ist ergänzend, das ist unterstützend, aber es ist schon wichtig, dass es eine Fundierung gibt.
Alles d'accord.
Dem würde ich auch jetzt widersprechen, dass das nicht die Evidenz ist. Natürlich gibt es bestimmte Hirnzustände, wenn wir bestimmte Emotionen empfinden. Aber was einen guten Lehrer entscheidend ausmacht, ist, dass er Fachwissen hat und sogenanntes fachspezifisches pädagogisches Wissen. Und das ist Wissen darüber, wie Schüler lernen, warum bestimmte Begriffe für Schüler schwierig sind, auch wenn sie für Experten selbstverständlich sind.
Und das würde ich
anzweifeln. Ja, und da gibt es zum Beispiel ganz starke empirische Evidenz. Also mein wichtigster und häufigst zitierter Aufsatz war genau dazu, dass Lehrpersonen, die wirklich verstehen, warum Kinder mit manchen Mathematikaufgaben Schwierigkeiten haben, dass das wirklich dem Charakteristikum des Wissens liegt, dass in diesen Klassen mehr gelernt werden. Es ist nicht einfach Empathie. Natürlich müssen Lehrer ja den Schülern zeigen, dass sie ihnen wichtig sind. Alles andere kann man gleich vergessen, aber es muss mehr dazukommen. Und was mich wirklich bei dieser Neuroperspektive stört, wenn die Neurowissenschaftler die Empathie und die Emotionen für sich übernehmen, dass das eigentlich nur die notwendige Voraussetzung ist, aber dann kommen eben wirklich das Wissen der Lehrer dazu. Und wenn wir die Schule verbessern wollen, dann dürfen wir den Lehrer nicht einfach sagen, ihr müsst jetzt die Schüler noch mehr lieben als bisher und noch empathischer sein. Das wird nicht zur Verbesserung führen, sondern wir müssen mit den Lehrern besprechen, welche Aufgaben, welche Fragen ihnen zeigen, wo die Schüler etwas verstanden haben und wo nicht und welche weiteren Aufgaben man geben muss, damit es besser verstanden wird.
Muss
wirklich an dem Fachwissen liegen.
Ich muss ganz kurz für die Hörer sagen, es hat bei Ihnen in Landshut geklingelt, das war jetzt nicht vorhergesehen. Wir hoffen nicht, dass es Herr Spitzer war. Sie können weitermachen.
Weiß ich nicht.
Also es ging nochmal um die Bedeutung des Lehrers und um die Frage, was die Hirnforschung in bereichender Weise dazu beitragen kann.
Also es ist ja schön, wenn gesagt wird, es werden mittlerweile auch Bücher darüber geschrieben, auf den Lehrer kommt es an. Das freut mich, auch als Vertreter dieses Berufsstandes.
Ist doch super für Sie.
Ist super für mich, aber ich würde sagen, es kommt nicht nur auf den Lehrer an. Wer so tut, als käme alles auf den Lehrer an, der geht von einem idealen Schüler aus. Und den haben wir natürlich nicht. Es kommt zu 50% schon auch auf die Bildungsaspiration, auf die Motivation, auf die Aufnahmebereitschaft, auf die Bereitschaft, das Bildungsangebot abzuholen bei den Schülern an. Und im Übrigen, gut, was ist der ideale Lehrer? Schön, dass es uns die Forschung bestätigt. Wenn ich in 5 Klassen hineingehe in meiner eigenen Schule als Schulleiter und frage, welche Lehrer wünscht ihr euch? Da kommen immer die gleichen 3-4 Antworten. Erstens, kann sehr gut und spannend erklären. Zweitens, interessiert sich für uns als Menschen, aber bitte nicht zu viel. Drittens ist gerecht, viertens lässt sich nicht auf der Nase rumtanzen. Ich glaube, das werden Sie, auch wenn Sie das statistisch aufziehen, im Wesentlichen überall rausbekommen. Man sollte nicht glauben, dass jeder Lehrer gleich ist, dass man jeden Lehrer sozusagen normieren kann. Im Übrigen haben wir natürlich durch die Unterrichtsforschung, Instruktionspsychologie schon lange vor Hetti, nenne Meinert beispielsweise, Max Planck ist für psychologische Forschung, schon in den 80er, 90er Jahren gesagt bekommen, der schüleraktivierende Unterricht, die direkte Instruktion, das ist das, was den Schülern am meisten bringt, abseits all der Vorstellungen von Gruppenarbeit, andere Sozialformen, Präsentationstechnik lernen und so weiter, ist ja alles recht und schön. Ich habe übrigens den Eindruck, je mehr Schülerzentrierung im Unterricht läuft, desto mehr leiden die schwachen Schüler darunter. Die schwachen Schüler brauchen eine klare strukturelle Vorgabe durch die Lehrer.
Sie wissen ja vielleicht, Weinert war mein akademischer Lehrer und ich habe da auch an diesen Untersuchungen mitgemacht und auch gerade diese Studie, die ich eben zitiert habe, die ist in München entstanden. Weinert hat gesagt, guter Unterricht ist schülerzentriert und lehrergesteuert. Das ist der wichtige Punkt der Lehrer.
Dazu was sagen. Ja. Also erst einmal muss man Herrn Hetti in Schutz nehmen. Hetti hat gar nicht selbst geforscht, sondern hat eine Meta-Analyse. Und dass dabei Dinge herauskommen, die seltsam bekannt sind, ist doch schön.
Natürlich.
Das ist eine tolle Zusammenfassung von Zusammenfassungen.
Wir müssen nicht alle Erfahrungen über Bord schmeißen. Das ist ja auch
im Gegenteil. Aber ich meine, was wollen Sie mehr bei diesem unendlichen Streit in den Methoden und so weiter, wenn jemand auf der Basis von 50.000 Einzelstudien und 800 Metastudien dann sagt, das ist bewährt und das ist nicht bewährt, das war ja ein reinigendes Gewitter und dass man das immer schon als guter Lehrer, als gute Lehrerin gewusst hat, ist doch prima.
Okay.
Und es ist auch gewisserweise eine Rehabilitierung.
Darf ich ganz kurz hier eingreifen? Sonst verlieren wir, glaube ich, das Thema. Unser Thema ist ja, wenn Hirnforschung auf Schule trifft.
Ich wollte genau dazu was sagen.
Gut.
Also was Elsbeth Stern da sagt, ist ja völlig richtig. Der Lehrer muss kompetent sein. Aber die Untersuchungen, die mir zugänglich sind, ist, diese Kompetenz muss auch zum Ausdruck kommen. Und das Faktum, dass die Kinder, ich habe eine Menge Interviews in norddeutschen Schulen dazu durchgeführt letzter Zeit, das Faktum, dass die an den Lippen der Lehrer hängen, wie wir ja sagen, bedarf schon nicht nur einer psychologischen Erklärung, sondern auch einer weiteren Fundierung. Was ist da? Was geht da vor? Und es ist immer komplementär, liebe Frau Stern. Es ist nie, dass die Neurowissenschaften sagen würden, wir können euch das alles viel besser erklären, sondern ich respektiere in hohem Maße das, was Sie tun und was Ihr Lehrer getan hat und viele andere. Aber es gehört zur Wissenschaftlichkeit, dass man, wie die Physik und die Chemie, die Biologie fundieren, gibt es auch, und das sagen ja auch viele Leute wie Wolfgang Prinz, also führende Psychologen, gehört auch ein gewisses Maß an biologischer Fundierung in aller Bescheidenheit. Und deshalb würde ich auch sagen, durch die Hirnforschung alleine wird überhaupt keine bessere Pädagogik, aber auch nicht durch die Psychologie alleine, obwohl sie schon näher dran ist, sondern die müssen sich alle zusammentun mit den Pädagogen, insbesondere Schulpraktikern, Herr Gauss. Dann gibt es eine bessere Pädagogik und ich sehe da die Rolle der Hirnforschung durchaus bescheiden.
Ich will es mal von der Froschperspektive her, von der schulischen Perspektive her noch beleuchten oder vielleicht in ein Bild bringen. Ein guter Lehrer oder derjenige, der ein guter Lehrer ist, ein effektiver Lehrer, erfolgreicher Lehrer ist, muss im Grunde genommen mit zwei Lieben, Plural, mit zwei Lieben an sein Werk herangehen. Er muss sein Fach lieben, ich spreche jetzt von weiterführenden Schulen, er muss sein Fach lieben. Wenn die Kinder das merken, dann hängen sie ihm an den Lippen. Er muss natürlich auch gut erzählen können. Das Narrative spielt eine große Rolle. Und er muss die jungen Leute mögen. Mhm. Und wenn beides zusammenkommt, wird er sehr erfolgreich sein. Ja, und was das Fachliche betrifft, habe ich ein bisschen die Sorge, dass es in den weiterführenden Schulen gelitten hat. Mhm. Im Zuge der Ausrichtung auf Kompetenzen und weiß der Teufel, was haben wir ja mittlerweile in den Lehrplänen. Ja. Dass im Grunde genommen die Begleitwissenschaften ein bisschen überhand nehmen und das Fachliche hinten runterfällt.
Ist doch ein bisschen brutal, weil jetzt sind wir schon in einer pädagogischen Diskussion. Mich würde wirklich jetzt nochmal die Frage interessieren, auch an Herrn Roth, sozusagen jetzt als zweites Kapitel unserer Diskussion. Wenn der Hirnforscher ins Hirn guckt und es ist ein seriöser Forscher, der macht viel Forschung und einigermaßen klären kann, unter welchen Bedingungen das Gehirn lernt, wie es lernt, welche Funktionen da wichtig sind, wie Wissen abgespeichert wird, wann es ins Langzeitgedächtnis kommt, wann es ins Kurzzeitgedächtnis kommt, ist das ja sozusagen Grundlagenforschung. Ja. Und für mich ist immer wieder die Frage, wie man diese Grundlagenforschung in die schulische Praxis hineinbringen kann, sodass diese Brücken gebaut werden, die Sie eben angesprochen
haben. Das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Ich bemühe mich seit etwa 10 Jahren darum. Ich habe ja auch mal auf Lehramt studiert in Deutsch und Philosophie. Und sodass mir das nicht fremd ist. Und seit 3 Jahren betreue ich ein Projekt und habe mich richtig in die Schule auf die Schulbank gesetzt. Nämlich ist es klar, man kann das nicht machen, ohne die Schulrealität sehr genau zu verstehen. Und es ist eher so, wenn man fragt, der 45-Minuten-Takt oder was kann ich in einer bestimmten Zeit überbringen, dann kann mir der Psychologe natürlich empirisch sagen, wie viel das ist. Ich kann das aber zusätzlich
begleiten. Nee, das können wir nicht sagen.
Gut, das ist auch experimentell untersucht worden. Woran es liegt, dass irgendwann Schüler abschalten und nicht mehr zuhören. Dafür gibt es eine Menge Studien.
Auch viele, viele außerschulische Faktoren.
Natürlich, ja. Aber man kann zum Beispiel diese Frage, dass unser Arbeitsgedächtnis, warum unser Arbeitsgedächtnis beim konzentrierten Zuhören irgendwann aussteigt, das kann man auch rein physiologisch begründen, ohne dass daraus direkt jetzt eine Anweisung für die Schule gilt. Aber man kann zum Beispiel den Satz sagen, weniger Stoff kompetent vermittelt ist besser als noch mehr Stoff. Warum noch mehr Stoff in die Schüler reingezwängt schlecht ist?
Aber das zum Beispiel ich kenne keine Untersuchung der Hirnforschung, aus der man das direkt ableiten kann. Was wir wissen ist, wie gut gelernt wird, hängt vor allen Dingen davon ab, was man schon weiß. Ja. Und wenn es eine wirklich entscheidende Erkenntnis gibt, die auch Weinert mitgeprägt hat für das schulische Lernen, dann ist es das bestehende Wissen, die Qualität und die Quantität, die bestimmt entscheidend, wie gut weitergelernt werden kann. Und hier sind die Lehrer die Moderatoren und deshalb kommt auch ein bisschen mehr dazu, als das, was Herr Krause eben gesagt hat. hat. Lehrer müssen natürlich fachlich absolut fit sein. Sie müssen Spaß daran haben, ihr das Wissen weiterzugeben. Aber sie müssen eben auch wissen, wie man das Vorwissen der Schüler in einem Bereich, in Mathematik, in Deutsch, in Geschichte aktiviert und darauf aufbaut. Ansonsten spricht man eben über die Köpfe der Schüler hinweg. Und diese diagnostische Kompetenz, da kann man Lehrpersonen in der Ausbildung und Weiterbildung für sensibilisieren. Und ob Schüler, wie lange Schüler beispielsweise zuhören können, das hängt vor allen Dingen davon ab, ob ihr Wissen aktiviert wurde, ob sie mit dem, was gesagt wird, etwas anfangen kann.
Also liebe Frau Stern, dazu gibt es inzwischen seit 10 Jahren ausführlichste Studien über das Kurzzeitgedächtnis, über das Arbeitsgedächtnis im Zusammenhang mit Motivation, mit Emotionen und so weiter. Und diese Kenntnisse, die ja das, was Sie sagen, stützen, sind unabdingbar, dass man sagen kann, so ist es, und jeder, der nicht, der sagt, das ist Quatsch, ich kann beliebig lange durchreden, der ist eben dann Unrecht.
Das ist ja nicht das, was ich gesagt habe. Irgendwann möchte man schlafen oder hat Hunger. Aber ob man einem Vortrag, der 5 Minuten dauert, oder einem Vortrag, der 20 Minuten dauert, zuhören kann, das hängt vor allen Dingen davon ab, ob eben an das Wissen, das die Schüler mitbringen,
genau
angeknüpft
das will ich
werden
sagen.
Kann. Ab deshalb kann
das
man jetzt
gute
nicht...
Lehrer, jetzt, das kann.
Jetzt sagen wir mal Folgendes. Frau Stern hat... Frau Stern hat gesagt, es kommt darauf an, eine Wissensbasis aufzubauen bei den Schülern und dann sozusagen im weiteren Verlauf des Lernens, des Älterwerdens, diese Wissensbasis zu vergrößern. Jetzt, Herr Roth, jetzt haben Sie die Gelegenheit zu sagen, wie sich das auf neurowissenschaftlicher oder neuronaler Ebene nachweisen lässt, was also, Sie dazu beitragen können.
Ich oder meine Kolleginnen und Kollegen. Man kann ganz genau rekonstruieren, was passiert, wenn ich jemanden konzentriert zuhöre, wo die Engpässe sind, einmal im frontalen Arbeitsgedächtnis und zum anderen Zugriff zum Wissensgedächtnis. Warum das langsam geht, wo der Eimer voll ist und was es heißt jetzt rein neurobiologisch Anschlussfähigkeit. Warum ist die Anschlussfähigkeit das Vorwissen? Warum ist das wichtig? Die Frage kann man sich psychologisch, didaktisch stellen, aber auch neurophysiologisch stellen. Was ist Abspeicherung? Und soweit man das weiß, kann man sagen, das Einpassen dessen, was man gerade ganz neu hört, in Vorgegebenes erleichtert außerordentlich die Zugriffsfähigkeit und die Abspeicherung. Also man kann Mechanismen angeben, mit dem das, was Frau Stern sagt, plausibel gemacht wird.
Das heißt, wenn ich was Neues lerne, dass ich nicht einpassen kann in Altes, bringt das nichts.
Wird das nicht verankert oder wenig
Maschen,
verankert?
Dann
ja gut, aber
genau.
Durch. Okay,
ja,
aber das ist nicht nur eine
Moment,
Frage.
Nein, Herr Kraus, bitte, Herr Roth darf das noch erklären, bitte.
Und ich meine, dieses Maschenmodell ist zwar schon altbekannt, aber die neurobiologisch bis hin zur zellulär-molekularen Erklärung, die ja aus meiner Sicht auch sehr wichtig ist als stützende Eigenschaft, die gibt es erst seit wenigen Jahren. Und dann wird einem alle das, was kluge Psychologinnen und Psychologen wie Frau Stern gesagt haben, wird einem dann auch neurobiologisch klar, dass es auch nicht anders sein kann, als dass alles, was man neu präsentiert, anschlussfähig sein muss, dass es nicht zu neu sein darf und dass es auch nur dosiert angeboten werden kann.
Herr Roth, woran merken Sie, ob ein Schüler gerade Physik oder Mathematik lernt? Können Sie das im Gehirn feststellen?
Nein, natürlich nicht.
Ja. Also,
man kann nur
woran
allgemein, das
Sie,
ist doch ob, Ihr Job, das ist Ihr Job, wo, nee, nicht mein Job.
Ob man es im Gehirn, ich kann es messen,
also ich könnte
nicht.
Ich
ja, müssen wir das
nein,
wir das wissen?
Also im Prinzip könnte
jetzt,
man
jetzt,
das.
Jetzt erstmal Herr Kraus.
Ja.
Jetzt ist Herr Kraus.
Ich wollte nur einen Satz sagen,
ja, einen Satz
liebe
bitte
Frau
dazu.
Stern. Heute ist die neurobiologische Technik so weit, dass ich im Prinzip, wenn ich das lang genug studiere, feststellen kann, ob jemand physikalisch denkt oder sich Musik anhört oder was vorliest, kann sogar im Gehirn inzwischen sehen, was er liest.
Das heißt, Sie können an meinen Gehirnaktivitäten sehen, dass ich gerade moderiere über eine Sendung?
Ja, natürlich.
Aber ob, und das über welche ist Sendung
nicht,
auch?
Über welche, genau, über welche.
Oder was Unanständiges.
Aber das ist ja nicht relevant.
Aber also können Sie auch sehen, ob man gerade Goethe oder Schiller liest?
Und ob, ja, können wir uns drüber halten?
Es ist schön, Herr Roth, wenn Sie etwas bestätigen, was uralte pädagogische Erfahrung ist.
Es könnte auch das Gegenteil
da
sein.
Da bin ich nah bei Ihnen beiden. Da hat auch Frau Stern vollkommen recht. Für den Bildungserfolg sind 2 Faktoren ganz entscheidend. Der Intelligenzgrad und das, was jemand an Wissensfundus hat. Aber es ist aber auch eine Frage der Curricula. Die Curricula müssen so gestaltet werden, dass hier sukzessive, sinnvoll und logisch aufeinander aufgebaut wird. Wenn das nicht der Fall ist, wenn nicht am Bekannten angeknüpft wird, wenn das Neue draufgesetzt wird, ja, dann kann die Methodik des Lehrers und kann die Diagnostik des Lehrers noch so gut sein.
Mhm.
Das ist auch eine Herausforderung an die Lehrplangewaltigen. Ja.
Frau Stern hat eben was Interessantes angedeutet mit ihrer polemischen Frage an Herrn Roth. Ich glaube nämlich, Frau Stern, in ihrem Einwurf steckt der Vorwurf an die Hirnforschung, dass die Ergebnisse viel zu allgemein sind. Also ich versuche das mal zu umschreiben. Die Neurowissenschaft hat es mit Neuronen zu tun, mit Sauerstoffverbrauch im Gehirn, mit Glukoseverbrauch. Der Lehrer hat es zu tun mit Sabine, Susanne, Hans, Franz.
Also und im Wissen, das er vermitteln soll.
So, und wie also funktioniert
das? Schon,
ist das Quatsch, und was ich frage?
Das würde ich einschränken.
Nein, wie ist für mich dieser Sprung von dieser neuronalen Ebene möglich?
Also ich würde gern die Untersuchung sehen, die zeigen kann, ob jemand gerade eine Mathematikaufgabe löst, eine Physikaufgabe.
Kein Problem.
Ja,
kein Problem.
Wieso brauchen wir das? Frau Stern, wir brauchen das doch nicht.
Na eben, wir brauchen uns nicht für den Fall.
Wenn es gibt, möchte ich sie sehen. Ja, und das ist einfach unseriös zu behaupten, dass es so eine Untersuchung gäbe.
Woche,
und natürlich brauchen wir es nicht, um besseren Unterricht zu machen. Ich bin Grundlagenwissenschaftlerin. Mich interessiert natürlich auch, ich habe mir das schulische Lernen ausgesucht, weil ich nicht irgendetwas Artifizielles untersuchen möchte, sondern herausfinden möchte, wie Menschen denken, wie sie sinnvoll Bedeutung konstruieren. Und natürlich weiß ich, das findet im Gehirn statt. Ohne Gehirn kann man nicht lernen. Und mich interessiert natürlich auch brennend, wie sich das im Gehirn, wie das im Gehirn abgelegt wird.
Darf ich
sehe im Moment noch überhaupt nicht, dass es dort irgendeine sinnvolle Theorie gibt, wie man sozusagen Geist und Gehirn zusammenbringt.
Also darf ich das kurz erläutern?
Gerade
vorige Woche, ich glaube vorige Woche in Süddeutschen, war so ein Zeitungsbericht, wurde durchaus sensationelle Befunde von meinen Kollegen, dass sie inzwischen mit Methoden, die ich jetzt nicht erläutern will, zeigen können, welche Buchstaben und welche Worte sie lesen. Das kann man aus dem visuellen Kortex inzwischen herausdestillieren. Ich will aber auf die Mathematik
zukommen. Das möchte ich wirklich gesehen haben.
Kann ich Ihnen,
also ich habe es nicht gesehen, ich habe es gelesen. Wieder anders.
Es war in Plus One publiziert worden. Aber kann ich Ihnen nachliefern, liebe Frau Stern. Aber inzwischen weiß man, wo im Gehirn Mathematik betrieben wird, wo subtrahiert, addiert wird. Und Stanislas de Herne und viele andere Kollegen können Ihnen nachweisen, ob einer addiert oder subtrahiert.
Und wo das ist der praktische Nährwert, Herr Roth?
Also
wo ist der praktische Nährwert für den Lehrer? Gemacht.
Das will ich ja gar nicht behaupten.
Nein, aber ich möchte auch noch mal sagen, dass wir noch nicht mal so weit sind. Also in meinem Labor wurde mit Roland Grabner, der jetzt Professor in Göttingen ist, der hat genau dazu geforscht. Und er hat in etwa herausgefunden, wo eben Rechenprozeduren stattfinden. Aber der kann nicht Subtraktion und Addition unterschreiben. Ich habe
also da sind wir doch im Bereich von Science Fiction, von Gedankenlesen.
Ja, das ist einfach wichtig, dass man hier nicht so tut, als wüssten wir Dinge, die es einfach nicht gibt. Wir haben im Moment noch zwei Welten. Einerseits ist die Frage, wie funktioniert das Gehirn biologisch, ist hochinteressant. Wir haben die andere Welt, wo wir sehen, wie wird Wissen konstruiert. Und diese beiden Welten kommen bisher nur ansatzweise zusammen. Das müssen wir akzeptieren. Wer da eine Verbindung findet, der kriegt sofort den Nobelpreis. Also, aber wir müssen einfach diese Welten auseinanderhalten.
Dem muss ich entschieden widersprechen. Also ich finde es ziemlich dreist, dass man sagt, Artikel, die in Science und Nature und Plus One von weltberühmten Leuten kürzlich publiziert wurden, dass das nicht stimmt. Da müssen Sie Gegenbeweise, wenn Herr Grabner das nicht findet. Ich kann Ihnen das zuschicken.
Also wir sind uns jetzt einig, Herr Roth mailt jetzt Frau Stern erstmal einige neue Forschungsergebnisse.
Ja.
Wir können mal festhalten als Zwischenergebnis.
Ich kann auch welche zurückmailen.
Und Sie mailen welche zurück, Frau Stern. Neuro macht nicht alles neu. Oftmals bestätigt die Neurowissenschaften eigentlich schon das Etablierte und das, was die Lernforscher wissen. Das ist ja auch nicht schlecht oder auch nicht. Ja,
ich möchte noch mal einen Satz dazu sagen.
Ja.
Lernschwierigkeiten mit dem Gehirn zu erklären, ist wie ein Flugzeugabsturz mit der Gravitation zu erklären.
Also das
stellen
ist doch unsinnig.
Stellen Sie sich vor, ein Flugzeug stürzt ab.
Liebe
und wir
Frau
haben
Stern.
Jetzt eine große Kommission, die herausfinden soll, warum ist dieses Flugzeug abgestürzt. Und die findet nachher, okay, es war die Gravitation. Würden wir so einer Kommission Geld geben? Nein, wir wollen wissen, warum die anderen Flugzeuge oben bleiben.
Wenn Sie die ADHS-Forschung der letzten Jahre verfolgt hätten, dann würden Sie sehen, dass man sehr, sehr detailliert die verschiedenen Komponenten dieser Störung, die sehr heterogen ist, genau von der Genetik bis hin zur Neurophysiologie aufklären kann, weitgehend, und zeigen kann, dass das eben ganz verschiedene Störungen sind. Also das stimmt einfach nicht, was Sie sagen.
Es gibt Störungen im Gehirn, die das Lernen erschweren.
Ich möchte jetzt nicht über Störungen reden. Ich möchte jetzt einfach nochmal, damit wir eine Grundlage haben, Hirnforschung und Pädagogik, Herr Roth, können Sie uns nochmal vielleicht zwei, drei Punkte nennen, von denen Sie sagen würden, Das hat also die Neurowissenschaften wirklich neu in Bezug aufs Lernen herausgefunden.
Ja, das ist mein Hilferuf.
Ja, wirklich neue Erkenntnisse. Also wir haben ja so in der Öffentlichkeit kursieren ja Dinge der Hirnforschung. Die Hirnforschung sagt, Lernen bei guter emotionaler Atmosphäre ist gut. Bei positiver Stimmung kommen die Lerninhalte ins Langzeitgedächtnis. Lernen ist kein passives Aufnehmen von Fakten, sondern ein Konstruieren und so weiter. Das sind ja alles Bestätigungen althergebrachter Dinge. Können Sie uns zwei, drei Punkte sagen, wo Sie sagen würden, hier Leute, hier liebe Lehrer, hier müsste es eigentlich lang gehen?
Also es gibt verschiedene elementare Fragestellungen, zum Beispiel warum lernt man unter Stress so schlecht? Das könnte ich Ihnen bis in die molekulare Ebene runter deklinieren, was Stress ist und wie es in bestimmte Strukturen, zum Beispiel den Hippocampus des Gehirns, eingreift. Das andere ist, warum sind positive Emotionen förderlich für das Lernen? Was passiert da im Gehirn? Und zum Beispiel, was ist Kontextlernen? Was ist die Vertrauenswürdigkeit des Lehrers? Wie beeinflusst das dann die Organisation des intermediären Langzeitgedächtnisses? Oder warum ist das Kurzzeitgedächtnis so limitiert? All das sind Dinge, wo man inzwischen sehr detailliert, nicht nur über die Bildgebung, sondern über die Neurophysiologie, das erklären kann, was zugegebenermaßen Psychologen und gute Lehrer schon seit Hunderten und Tausenden von Jahren wissen.
Genau, wieder die Bestätigung.
Herr Roth, das bringt mich noch keinen Millimeter weiter.
Doch.
Ja, Sie sagen,
wenn ich in die Schule
blockiert.
Gehe, wenn ich in Schulen gehe und mit Lehrern rede, ist die Hälfte, sagt, der Lehrer ist völlig überflüssig. Oder er sagt, Stress muss sein. Oder Stress darf überhaupt nicht sein. Und dann muss man sagen, die Stressbelastung ist eine umgekehrte U-Kurve. Herausforderung ist gut und kann erklären, warum. Aber zu viel Herausforderung macht
und
das
ist auch
das
sehr heißt, individuell. Es ist auch
ja,
sehr
natürlich,
individuell, was der eine als Eustress erlebt, ist für den anderen schon Düstress. Es ist ein mittleres Erregungsniveau notwendig.
Ja, und aber im Übrigen, nur, das wissen wir
was,
seit Jörg Stotzen,
was hilft
das
sind es mir,
80 Jahre
her. Was hilft es mir, wenn man mir sagt, der Schüler lernt am besten, wenn er Lust auf Lernen hat. Aber es gibt nun einfach mal im naturwissenschaftlichen Bereich, im kulturellen Bereich, Bildungsinhalte, die nicht nur lustvoll erworben werden können, bis hin zu was ich dem Wert von natürlich. 2000 ja. Vokabeln ja, und so und so viel Gesetzen. Also man muss zeitweise auch durch. Man kann nicht alles immer lustvoll erlernen.
Ich will nur sagen, wenn ich in Schulen gehe und mit Lehrern zu tun habe, da gibt es nichts, was nicht als pädagogisches Allheilmittel propagiert wird. Nichts und gar nicht. Das Gegensätzlichste, was ich vorstellen will, das wissen Sie alle. Und das ist für mich in aller Bescheidenheit ganz gut zu sagen, aus neurobiologischer Sicht ist das absolut Kokolores und das ist sehr vernünftig. Und das ist ein großer Fortschritt.
Das heißt, die Neurowissenschaft wäre ein Kompass durch den Dschungel dieser Pluralität
kleiner, bescheidener
von Methoden
Kompass,
und Ansichten.
Kleiner, bescheidener Kompass.
Nein, es geht ja viel weiter. Zum Beispiel die Frage, wie viel Transfer gibt es? Da gibt es viele Vorurteile. Sollten Kinder Gehirnjogging machen, weil sie dann ein besseres Arbeitsgedächtnis kriegen und dann später eben besser Mathematik können? Was würden Sie sagen, Herr Roth? Sollen Sie das?
Nein.
Ja.
Also
dieses Wer Kreuzworträtsel macht und die klar, übt und trainiert, der ist besser im Kreuzworträtsel lösen,
also,
aber der lernt damit noch nicht leichter Lateinvokabeln.
Ich kann Sie selbst zitieren, was mir sehr gefallen hat immer, Lateinunterricht fördert nicht direkt das logische Denken, sondern fördert den Lateinunterricht. Und
man
kann bei bestimmten Sachen sagen, es sind reine Mythen, rein erfundene Dinge, wie zum Beispiel Multitasking und so weiter, oder eben Gehirnjogging, da kann ich schon sagen, schon aus grundlegenden Erkenntnissen der Hirnforschung kann das gar nicht funktionieren. Wenn die Psychologie noch viel weiter sagt, wir haben das auch studiert, das ist alles Kokolores, dann ist doch umso besser.
Wir wissen auch, Lernstrategien lassen sich minimal, aber wirklich nicht in großem Stil übertragen.
Ja,
wir müssen uns auf die Lerninhalte, und das sagen Sie
was,
ja auch.
Was übrigens heißt, Frau Stern, es ist ja mittlerweile üblich, dass an den Schulen Kurse angeboten werden, Lernen. Ich muss sagen, ich sehe das sehr, sehr skeptisch, weil das relativ abgehoben ist, weil es keine fachliche Folie, keine fachliche Basis hat.
Das ist eine weitere Krankheit, die genauso schlimm ist wie die sogenannte Neurodidaktik. Lern- und Denkstrategien, die sind lernbar, aber indirekt und nicht direkt lehrbar.
Ja. Es gibt aus meiner Sicht ein großes methodisches Problem, denn oftmals werden Ergebnisse aus Tierexperimenten auf Menschen übertragen. Das begann ja zum Beispiel, Herr Roth, Sie kennen ihn, mit dem Kollegen Henning Scheich. Das ist ein Neurodidakt der ersten Stunde, glaube ich. Der nennt sich auch so. Der hat ja mal Experimente mit Labormäusen gleich auf die schulische Praxis übertragen. Da ging es um Lernprozesse von Mäusen, Dopaminmäuse.
Ja, Ja, es waren noch nicht mal Mäuse, es waren Wüstenrennmäuse, die Nager sind.
Wie ist das? Ich habe das Gefühl, diese Tierexperimente sind deshalb da, weil Experimente mit Kindern und Schülern ist natürlich ethisch umstritten und nicht möglich. Ist
das die nicht Experimente macht die Schulpolitik.
Ist das nicht ein Riesenproblem?
Also,
Übertragung von Tierexperimenten.
Nein, also in dem Bereich. Also der,
ich kann da, glaube ich, was zu sagen. Wenn es um Konditionierung geht, klassische Konditionieren, wie das bei Pavlovs Hund war, oder aber Operantes, wie bei Skinner Ratten, so lernen Menschen auch. Aber das ist natürlich nicht schulisches Lernen. Und in dem Bereich kann man sogar einiges übertragen. Ja. Aber das ist für die Schule relativ irrelevant.
Und das ist therapeutisch relativ interessant. In der Verhaltenstherapie, systematische Desensibilisierung, Gegenkonditionierung und so weiter.
Also ich habe gestern Abend gerade in meiner Vorlesung für Lehrer das behandelt und habe gesagt, sie müssen wissen, Sie werden wahrscheinlich stärker konditioniert von Ihren Schülern als umgekehrt.
Da sehen wir mal.
Also, und aber deshalb ist es, zum Beispiel Henning Scharich hat verwechselt negative Verstärkung bei seiner Wüstenmaus mit Problemlösen. Er sagt, außerdem, die löst Probleme, aber natürlich hat die nur Fluchtverhalten
gelernt. Ich wollte nur darauf hinaus, auf also, die Frage, also sind Schülergehirne vergleichbar mit Rattengehirn im Labor?
Ja, also die Sache mit dem Dopamin. Dopamin hat natürlich etwas ganz indirekt mit Lernen zu tun, aber überhaupt nicht direkt. Das war einfach ein Missgriff. Aber in anderen Gebieten kann man eben am Menschen neurophysiologisch das überhaupt nicht studieren. Man kann nicht im menschlichen Gehirn rumfuhrwerken. Da nimmt man eben die Gehirne von den Tieren, die doch relativ vergleichbar sind. Und gerade bei der Frage der Psychotraumatisierung wären die neuesten und zum Teil absolut sensationellen Erkenntnisse, wie erworbene traumatische Eigenschaften genetisch vererbt werden, die also absolut umstürzlich, die wären völlig undenkbar ohne die Untersuchungen an Mäusen, wo man das genetisch auch machen kann und an Ratten. Aber das ist dann immer die Frage, die sich der Forscher selber stellt, was tue ich hier, wenn ich das übertrage?
Ja, und jetzt sind wir aber im Bereich der Pathologie und im Bereich der Therapie. Genau. Wir wollten eigentlich in die Pädagogik rein.
Genau, ich wollte gerade nochmal anmahnen, unsere Sendung heißt ja, wenn Hirnforschung auf Schule trifft. Ich dachte ja, nachdem wir die Neurodidaktik beiseite geschoben haben, als unseriös entlarvt haben, gibt es hier große Harmonie unter den drei Diskutanten. Ich kann jetzt sagen, wenn Hirnforschung auf Schule trifft, gibt es genauso viel Sprengstoff und Diskussionen wie vor 5, 6 Jahren. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir haben hier so einen Kulturkampf. Auf der einen Seite Frau Stern und Herr Kraus, auf der anderen Seite Herr Roth. Naturwissenschaft gegen Geisteswissenschaft. Ist immer noch so gleich geblieben, Herr Roth.
Würde ich nicht sagen. Also es gibt vielleicht nicht genau auf dem Gebiet, aber in dem Bereich, in dem ich seit längerem jetzt arbeite, in der Psychotherapieforschung, in Psychiatrie, Forschung gibt es unglaubliche Fortschritte. Aber das ist jetzt nicht unser Thema.
Aber haben Sie nicht das Gefühl, es gibt immer noch diese großen Gegensätze? Denn ich habe so ein bisschen, auch wenn es vielleicht falsch ist, den Eindruck, Frau Stern und Herr Kraus sagen so.
Nein, das würde ich jetzt
aber auch widersprechen. Na gut, dann versöhnliche Töne am Ende.
Nein, die Frage ist ja, wie können wir Lehrpersonen besser machen, sodass sie lernwirksameren Unterricht geben? Und da gibt es inzwischen zwar nicht aus der Hirnforschung, aber aus einer naturwissenschaftlich gespeisten empirischen Forschung durchaus Erkenntnisse, dass eben Lehrer vor allen Dingen Wissensdiagnose betreiben müssen. Und Herr Kraus hat natürlich völlig recht. Wenn die Curricula etwas besser strukturiert würden, dann müssten die Lehrer nicht so im Heuhaufen nach der Stecknadel suchen. Dann könnten sie das sehr viel systematischer machen. Aber dass Lehrer einfach das Vorwissen der Schüler aktivieren müssen und darauf aufbauen müssen, das kann man schön sagen, das ist ein eingängiger Satz, aber entscheidend ist natürlich, dass man es für sein Fach lernt und wir sollten viel mehr Energie und Geld darauf verwenden, dass man für die unterschiedlichen zentralen Inhalte in Geschichte, in Mathematik, in Physik und so weiter Lehrpersonen beibringt, wie man Wissensdiagnose betreibt.
Ja, Herr Roth.
Ja, also ich sehe das ganz undramatisch. Wenn ich in die Schulen gehe, dann tue ich das aus eigenem Antrieb und nicht, weil ich primär Neurobiologe bin. Das ist dann relativ irrelevant erstmal. Und wenn das, was ich als Neurobiologe weiß oder selbst rausbekommen habe, auch damit übereinstimmt, ist das umso schöner, aber nicht primär notwendig. Da gebe ich Frau Stern völlig recht und ich höre ja auch immer fasziniert dem zu, was Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen rauskriegen. Und wie weit man das jetzt neurobiologisch runterdeklinieren kann, das muss man sehen. Das geht manchmal gut, das geht manchmal überhaupt noch nicht. Und so bescheiden muss man seinen Job betreiben.
Herr Kraus.
Kann der Neurobiologie oder Neurophysiologie oder wie immer sie sich nennt, nur zwei Empfehlungen geben. Einigen Sie sich darauf, was wirklich mit Nährwert in die Schule hinübergebracht werden kann. Und zweitens, machen Sie, das hat mit Personen, mit Exponenten der Hirnforschung zu tun, und klären Sie, wer Mythen verbreitet, wer unseriös arbeitet, wer eine Pseudoreligion, eine neue pädagogische Pseudoreligion also verbreitet.
Für die Leute bin ich nicht zuständig.
Genau, ja, ich denke, ich auch. Doch man kann sich von ihnen auch distanzieren.
Das, das tue
haben
ich
sie
auch.
Heute in erfreulicher Weise getan.
Nein, das habe ich auch vor 4 Wochen in der Zeit ausführlich
getan. Haben wir ja jetzt auch hier im Forum gemacht.
Ja. Am ja, sodass man wirklich in der Schule unterscheiden lernt, okay, das kannst du auf Durchzug schalten und das, was Roth schreibt oder was Wolf Singer schreibt, okay, das kann man sich zu Herzen nehmen.
Schön.
Gut, das war doch ein versöhnliches Schlusswort. Meine Damen, meine Herren, vielen Dank. Das war das SWR2-Forum heute mit dem Thema Synapsenpflege im Klassenzimmer, wenn Hirnforschung auf Schule trifft. Es diskutierten Professor Elsbeth Stern, Bildungsforscherin an der ETH Zürich, Professor Gerhard Roth, Neurowissenschaftler und Philosoph von der Universität Bremen und Josef Kraus, Gymnasiallehrer, Vorsitzender des Deutschen Lehrerverbandes. Durch die Sendung führte Ralf Kaspari.